Wie kann man sich gesund denken?
Wie können wir unsere Kinder in eine imposterfreie Zukunft führen?
Und was ist das Gegengift zu Imposter?
Herzlich willkommen zum Podcast Leadership Masterclass. Mein Name ist Brigitte Dück und ich freue mich jetzt, euch Führungsquickies, nämlich minimale Intervention mit maximaler Wirkung aus jahrzehntelanger Erfahrung bereitzustellen. Switch rein, viel Spaß und genieße es! Im Sense und Nonsense besprechen wir heute, ob das Imposter-Syndrom ein Frauenthema ist. Und mit Sigi, es ist sehr, sehr wunderbar, sprechen wir über das Thema, ist von der Bescheidenheitsdogma zu Imposter zu Burnout, ist das ein typischer Dreiklang? Und die Frage, was denke ich eigentlich über mich und was kann ich wirklich glauben? Auch da gehen wir nochmal tiefer rein, was sehr, sehr spannend ist und was aus psychologischer Ebene wirklich ein, aus meiner Sicht, Game Changer ist. Sie gibt uns eine Checkliste zum Imposter, also um das herauszufinden, auch als Führungskraft herauszufinden, ob das einer unserer Mitarbeitenden hat. Und am Ende, das finde ich auch sehr spannend, sagt Sigi, man kann sich den Weg ins Glück nicht erleiden. Und wie wir aus Imposter rauskommen oder anderen helfen können, da freut dich drauf im Podcast jetzt.
Sense or Nonsense.
Imposter wird ja heute unser Thema sein. Und im Sense or Nonsense ist für mich mal die Frage, ist Imposter für dich ein typisches Frauenphänomen oder haben das alle?
Ich glaube, dass das alle haben. Ich habe da auch schon den einen oder anderen interessanten Artikel von betreffenden Männern gelesen. Deswegen, ja, ich glaube, dass das tatsächlich ein Thema ist, was Männlein wie Weiblein betrifft.
Ja, okay, da hast du natürlich ein bisschen mehr Vorahnung, weil Bauchgefühl würde ich jetzt sagen, das ist ein typisches Frauenthema. Frauen, die sagen, ich kann das nicht und ich kann den Job noch nicht annehmen, weil ich muss noch diese Ausbildung machen und jenes machen und ich muss erstmal perfekt alles können und machen, bevor ich damit sozusagen an den Markt gehe, dann nach außen gehe, während sich ein Mann hinstellt und sagt, ja, bitte, so, keine Ahnung, aber ich mach's halt einfach. Das erlebst du nicht, erlebst du das so?
Doch, das erlebe ich auch. Also ich sage nicht, dass es vielleicht sogar bei Frauen ausgeprägter sein kann als bei Männern. Ich kenne keine Statistiken, aber ich würde nicht per se sagen, dass es ein alleiniges Frauenthema ist, sondern sehe das eben, finde, das ist ein Menschenthema und es kommt vielleicht auch auf den Typ mehr an als auf das Geschlecht. Und das ist auch reines Bauchgefühl von meinem Erleben.
Okay, na dann lass uns mal reinhören, was Sigi dazu sagt, denn sie kennt sich wirklich damit aus.
Ja.
Deep Dive. Ich freue mich. Wir haben heute zu Gast eine ganz wunderbare Frau, nämlich Sigi Heidi Hohner. Sie ist klinische Psychologin, Autorin, Life- und Transformationscoach und die Inhaberin von Soul Powerment Coaching. Und ich freue mich total, dass wir über das Thema Ex-Imposter bzw. Imposter-Syndrom sprechen. Denn sie selber als Ex-Imposter und ehemalige Chefredakteurin der MTV weiß, wie es sich anfühlt, nie zu genügen und was das Leben für einen bereithält, wenn man das überwindet. Und heute ist sie davon überzeugt, dass jede Frau es schaffen kann, ein Leben mit den drei großen L zu führen, nämlich Luxus, Liebe und Leichtigkeit. Und zwar aus eigener Kraft und mit Freude. Und von daher freue ich mich sehr, liebe Sigi, dass wir dich heute hier im Podcast haben und herzlich willkommen.
Hallo, ihr Lieben.
Schön, dass du da bist.
Wir haben ja gerade schon im Sense und Nonsense mal gesprochen und sind uns sehr uneinig, Hannah und ich, nämlich das Thema Imposter. Ist das Frau ein reines Frauenthema oder ist das auch ein Männerthema? Liebe Sigi, wir freuen uns über eine dritte Meinung.
Dazu gibt es eine total interessante Antwort, nämlich einerseits ja, andererseits nein. Kommt darauf an, ob man anonym fragt oder die Geschlechter bekannt gegeben werden. Es gibt tatsächlich eine Untersuchung zweier amerikanischer Psychologinnen, die heißen Clance und Eins. Die haben 1978 herausgefunden, dass das Imposter-Phänomen auf beide Geschlechter zutrifft, aber es Männer nur in anonymen Umfragen zugeben.
Ach, das ist ja witzig.
Nicht überraschend, finde ich, aber spannend.
Und sie haben dann tatsächlich ihre Forschungen konzentriert auf Frauen, was, denke ich, auch in der Literatur dazu geführt hat, dass es als hauptsächlich weibliches Phänomen klassifiziert wird. Es existiert aber in beiderlei Geschlechtern.
Das ist ja total spannend. Das war ja so auch meine These, dass das Männer auch haben, beziehungsweise Eben nicht, weil ich glaube einfach, dass es vor allem Frauen haben. Aber vielleicht bin ich da vor allem von den Studien so sehr abgelenkt. Und sag mal, du warst ja Managerin bei MTV, was also wirklich für viele ein Traumjob ist. Und für mich ist mal interessant, wann hast du denn zum ersten Mal gemerkt, dass du selber oder dass dich das Imposter-Syndrom begleitet?
Ich habe das tatsächlich erst im Rückblick bemerkt. Ja. Ich habe das erst im Rückblick bemerkt, als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, wie ich überhaupt in einen Burnout habe geraten können. Mhm. Und erst in der Aufarbeitung dessen und erst im Verstehen, was mich dazu gebracht hat, habe ich mir gedacht, na ja, klar, dieses Gefühl, nie zu genügen, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein, der Versuch, das alles aufzuwiegen durch noch mehr Arbeiten, noch mehr Leisten, noch mehr Selbstzweifel, das war gar nichts, was von außen kam. Das war in dir selbst. Aber ich habe natürlich als Übergangsphase, und so wird es wahrscheinlich vielen Imposterinnen gehen, auch die Umwelt und den Druck und die Firma ein wenig dafür verantwortlich gemacht. Inzwischen weiß ich, dass das etwas war, was aus mir selbst kam.
Jetzt kommt Werbung. Benutzen wir die KI oder benutzt die KI uns? Wenn du dir diese Frage genauso stellst, wenn dich diese Frage genauso fasziniert wie mich, dann habe ich was für dich, nämlich unseren neuen Online-Kurs. Mit Dr. Corbinian Spann, für mich ja der KI-Experte, haben wir für dich Fragen beantwortet, wie du die künstliche Intelligenz sinnvoll und strategisch in dein Unternehmen integrieren kannst. Gemeinsam werfen wir in diesem Online-Kurs einen Blick auf das Menschenbild der Zukunft. Wir entdecken, wie die KI unsere Arbeitswelt und auch unsere Entscheidungsprozesse prägt und wie du dein Unternehmen zukunftsfähig machst. Das heißt, im Online-Kurs erfährst du, welche Fähigkeiten du und dein Team brauchen, um Innovation erfolgreich auch umzusetzen. Die Fragen, wie ethisches Handeln in der KI-Ära wirklich aussehen kann, auch das beantworten wir uns und auch das ist ein total spannendes Thema. Und wie immer erhältst du natürlich sofort anwendbare Praxisbeispiele in Form von Video-Quickies. Wir haben für dich einen exklusiven Gutscheincode von 20% mit dem Code Menschenbild. Und zwar gehst du einfach auf www.brigitte-duyck.com/info-menschenbild/KI. Musst du dir nicht alles merken, findest du alles in den Shownotes. Und mit diesem exklusiven Code Menschenbild erhältst du bis Ende Dezember 20% Rabatt. Alles findest du natürlich in den Shownotes und ich freue mich drauf, dich im Kurs zu sehen. Klick einfach rein und lass uns Zukünfte gestalten. Und ich finde das sehr, sehr spannend, weil aus meiner Sicht werden Zukünfte gemacht. Zukunft passiert nicht einfach, sondern wir dürfen daran beteiligt sein, wie wir Zukunft machen. Und ehrlicherweise, die KI kommt, ob wir das wollen oder nicht. Was hat dir denn persönlich geholfen, das Imposter-Syndrom in den Griff zu bekommen? Beziehungsweise vor allem auch, wie hat sich das bei dir geäußert erstmal?
Nun, ich meine, wie äußert sich das Imposter-Syndrom allgemein? Das war jetzt bei mir nicht anders. Das äußert sich vor allem in Gedankenschleifen wie, ich bin nicht gut genug, ich zweifle an mir und meiner Leistung und ein wirklich, wirklich immer wiederkehrender, und darum heißt es ja auch Imposter-Syndrom. Ja? Imposter steht Englisch für Hochstapler. Das ist immer das Gefühl, etwas nicht zu können und in der Angst zu leben, dass die Menschen, die dich ja eigentlich auf diese Position befördert haben, wie es auch bei mir der Fall war, draufkommen, dass du es eigentlich nicht kannst. Also man lebt ständig, vor allem am Sonntagabend war das bei mir in diesem Gefühl, morgen kommen sie mir drauf. Ja, und ich konnte das vor mir selbst rechtfertigen, weil ich Quereinsteigerin war. Ja, ich habe Psychologie studiert und schon immer sehr, sehr gerne geschrieben und bin wirklich auf ganz anderen Wegen dann in diese Führungsposition bei MTV gekommen, als Quereinsteigerin. Und hatte immer das Gefühl, ich muss dagegen anschwimmen, eine Quereinsteigerin zu sein. Aber auch dieser Widerstand, der kam nicht von außen, der war in mir selbst. Mhm. Ja, ich habe das erlebt als etwas, sobald du wirklich auch deine Komfortzone verlässt, schreiben konnte ich. Newsredakteurin war überhaupt kein Thema für mich, auch vom Selbstbewusstsein her. Und sobald man also die vertrauten Gewässer verlässt und dann in etwas kommt, was einem nicht in die Wiege gelegt ist, also expandiert, setzen Mechanismen ein, die eigentlich ganz normal sind. Natürlich hat man Angst vor dem Neuen und erst mal ein bisschen Bammel, ob man das dann schafft. Wenn man aber dieses Momentum weiter entstehen lässt und nicht versteht, was mit einem los ist, kann sich das durchaus zu so einem Imposter-Phänomen entwickeln. Und dann hast du das Gefühl, du schaffst es, sie kommen dir drauf und du musst durch Leistung dagegen anschwimmen.
Und du hast ja eben gesagt, dass du das im Nachhinein erst richtig festgestellt hast für dich, was es war und was es ist. Wie ist dir das denn gelungen? Also mit welchem Abstand, war es der Abstand oder wie kam es dazu, dass du das für dich nochmal so analysiert und am Ende ja auch diagnostiziert hast?
Ich habe verstanden, was damals mit mir los war, weil ich versucht habe zu ergründen, wie ich mich selbst in einen Burnout habe hineinmanövrieren können. Also man muss dazu sagen, ich bin bei MTV raus, aus eigener Entscheidung, weil ich nämlich eine Familie gegründet habe. Und ich habe eine Familie so gegründet, dass ich innerhalb von 1,5 Jahren 3 Kinder hatte, weil ich mal Zwillinge bekommen habe. Das heißt, für mich war eine Rückkehr dann in die Medien und in den Druck, in den ich da empfunden habe, den ich mir auch viel selbst gemacht habe, weiß ich im Nachhinein, unmöglich. Ich habe aber schon zu MTV-Zeiten immer gesagt, weil ich den Druck als so groß empfunden habe, wenn ich so weitermache, bekomme ich einen Burnout. Was dann passiert ist nach 6 Jahren, ich hatte dann tatsächlich einen. Und dann aber, als die Welt in dem Moment nur noch schwarz-weiß war für mich und ich nicht mehr aufstehen konnte, es ging nichts mehr, habe ich angefangen zu überlegen, wieso konnte ich mich so krank denken? Wieso ist das jetzt passiert? Und dann hat aber ein Gedanke in mir zu reifen begonnen und der war, wenn ich mich krank denken konnte, dann kann ich mich doch jetzt eigentlich auch gesund denken. Und damit hat die Entwicklung begonnen, in der ich heute noch bin. Ja, und eine extreme Aufwärtsspirale, die großartig ist. Also ich habe es wirklich Gott sei Dank dann geschafft, dieses negative Momentum zu beenden. Aber in dieser Aufwärtsspirale und in der eigenen Heilung habe ich dann total liebevoll und auch mitleidig auf mich zurückgeschaut, wie ich war als Führungskraft und auch gewusst, naja, jemand, der so lange ausruft, er wird einen Burnout bekommen. Und ich bin nicht gut genug, generiert so viel inneren Widerstand und Stress, dass es zwangsläufig so enden wird. Aber das habe ich erst im Rückblick verstanden. Aber das war auch der Grund für mich, mich damit zu beschäftigen oder Kurse zu entwickeln zum Thema Imposter, weil ich gedacht habe, um Gottes Willen, Mädels, ich muss den Frauen eine Abkürzung zeigen. Ja, es soll sich bitte nicht jeder einen Burnout manifestieren müssen oder in dieser Ich-bin-nicht-gut-genug-Qualität stecken bleiben, weil es einem wirklich das Leben vergiftet. Das ist zu schade dafür.
Absolut. Und ich glaube auch nicht, dass jeder in der Lage ist, aus dem, das ist sehr schön formuliert, wieso konnte ich mich so krank denken, dann auch die Kurve bekommt. Und der Rückschluss ist ja total logisch, aber auch nur mit Abstand oder einem gesunden Wesen zu sagen, dann kann ich mich auch gesund denken, das finde ich großartig. Und das ist, glaube ich, die Kurve kann man vielleicht dem einen oder anderen ersparen, dass er die vielleicht auch nicht bekommt oder erst viel länger braucht, um die zu finden.
Ja. Nun ja, wir funktionieren ja in der Gesellschaft oft so, dass wir erst durch Leiden lernen oder wenn wir wirklich in voller Fahrt gegen die Wand knallen. Das ist etwas, das beschreibt man dann als Krise, als Chance und gestärkt aus einer Krankheit hervorgehen. Man kann aber auch durch gute Dinge lernen. Ja, es gibt das posttraumatische Wachstum, aber es gibt auch ein postextatisches Wachstum. Ja, also man kann eigentlich jetzt, wenn man als Führungskraft im Imposter steckt und weiß, man hat es, durchaus das positive Momentum stärken, wenn man weiß, wie und wenn man es rechtzeitig schafft.
Und sag mal, für mich nochmal mein Verständnis zu prüfen, habe ich richtig verstanden, dass du erst sozusagen das Imposter-Syndrom verspürt hast und daraus dann das Burnout entwachsen ist?
Ich würde sagen, ja. Mhm. Denn wir machen auch für einen Burnout oft einfach die äußeren Umstände verantwortlich. Ja, ich als Coach allerdings sage, es ist nicht der äußere Widerstand, der uns ausbrennen lässt, es ist der innere Widerstand. Und woraus besteht dieser innere Widerstand? Das ist die Unfähigkeit, die Person zu sein, die man selbst ist. Ja, das ist das fehlende Zutrauen in einen selbst, das ist das Jammern, das ist das Klagen, das ist das manifestieren negative Ereignisse. Mhm. Und vor allem der fehlende Glaube an einen selbst, sich nicht zu sehen, wie großartig man eigentlich ist, das lässt einen ausbrennen. Es ist wie ständig gegen den Strom schwimmen. Und eine Ursache für Burnout.
Ich wollte gerade sagen, eine Ursache für Burnout, genau. Jetzt, ich überlege nämlich gerade zurück, ob das auch so ein Thema bei mir war, ja, das Imposter erstmal zu haben. Ich kann es da eigentlich gar nicht. Also ich glaube, ich habe das heute schon auch immer noch. Hoffentlich merkt keiner, dass ich es eigentlich gar nicht kann oder dass ich es gar nicht weiß, obwohl ich von außen so viel positives Feedback bekomme. Also insofern sehe ich mich da schon auch ein Stück prädestiniert für dieses Symptom. Und das ist jetzt, woran ich da selber nochmal dran überlege. Aber liebe Sigi, wie ist denn das jetzt Damen und Herren, die uns zuhören, die sagen, boah, ich habe auch so manchmal das Gefühl, naja, vielleicht bin ich gar nicht so gut. Woran würde ich selber erkennen noch, dass ich vielleicht unser Imposter-Syndrom, ja, vielleicht nicht leide, aber dass mir das zu eigen ist, was ja dann offensichtlich auch in so eine Richtung Burnout-Gefahr gehen kann. Woran würde ich es erkennen noch?
Ich denke, man kann sich so eine Checkliste machen. Erstens frage ich mich, was sind meine letzten Erfolge und konnte ich mich darüber freuen? Mhm. Was waren meine letzten Misserfolge und wem gebe ich daran die Schuld? Mhm. Ich bekomme ein Kompliment und Lob. Es ist mir angenehm oder unangenehm. Mhm. Halte ich meinen Erfolg für Zufall? Oder Glück oder für ein Ergebnis meiner Fähigkeiten. Mhm. Und wenn ich natürlich sage, Komplimente sind mir wahnsinnig unangenehm, mein letzter Misserfolg war allein meine Schuld, ich kann mich über meinen Erfolg nicht freuen, sondern er stresst mich eher, weil ich wieder expandiere, ich kann es nicht ausfüllen. Wenn ich merke, dass ich nicht um Hilfe bitten kann, wenn ich dieses, man kennt es, wenn man diese Sie kommen mir drauf, ich bin nicht gut genug Gedankenschleife hat, dann ist es 100% Check. Es ist ganz einfach. Bitte eine Freundin, dir etwas Nettes zu sagen und überprüfe deine innere Reaktion. Mhm. Wenn deine, das ist ein No-Brainer. Wenn du sofort in die Abwehr gehst, wenn sie nur sagt, deine Haare sind heute schön und du sagst, ach, warte, dabei habe ich sie gar nicht gewaschen. Oder wenn jemand nach einer Präsentation zu dir sagt, die war wirklich gelungen und du sofort antwortest, ach, wirklich, dabei ist mein Business-Englisch so schlecht, dann hast du schon 80% erfüllt, würde ich sagen.
Und was ist der Unterschied zwischen Understatement und Imposter dann an der Stelle? Weil ich gerade überlege, ja, okay, gibt ja auch viele, die sagen, ach nein, wirklich ich.
Ja, und davor sollte man sich hüten. Das ist ein Understatement, das falsch verstanden ist. Das ist ein Bescheidenheitsdogma, dass wenn man das nicht aufhört, im Imposter-Phänomen enden kann.
Mhm. Okay.
Das ist kein Understatement für mich, das ist falsch.
Ja.
Das ist eine falsche, herunterregelnde Bescheidenheit.
Und ich weiß nicht, glaubst du, es ist so ein deutsches Phänomen, immer zu sagen, auch, also wenn du Komplimente bekommst, dass es heißt, naja, so gut war ich doch gar nicht und so, ich überlege gerade.
Nein, es ist ein weibliches Phänomen. Ich beobachte das in den USA und in England ganz genauso. Ja. In den USA vielleicht sogar noch etwas stärker. Das ist ein Bescheidenheitsdogma, das wir Frauen uns selbst auferlegt haben. Und es gibt eine Psychologin, die dazu sehr viel geforscht hat. Das ist Brené Brown, die ihr sicher kennt von ihren fantastischen TED-Talks. Und die beschäftigt sich mit etwas, was bei uns Frauen sehr viel ausgeprägter ist als bei Männern, nämlich mit Charme. Mhm. Und Imposter ist nichts anderes als die sich selbst nicht zu erlauben zu expandieren. Verstehst du? Mhm. Du kannst deine Komfortzone verlassen. Du kannst größer werden als vielleicht die Generationen vor dir. Du kannst größer werden als die Frauen in deinem Umfeld. Du kannst erfolgreicher werden als deine Mutter zum Beispiel. Das heißt, du stößt als Frau in Gebiete vor, die du so nicht gelernt hast. Und anstatt dann stolz darauf zu sein, regelst du herunter und sagst, ich bin gar nicht so gut oder das ist alles nur Glück. Warum tun wir das? Um uns selbst zu schaden? Nein, das ist eigentlich eine Schutzreaktion unseres Nervensystems. Das sagt, wenn du da jetzt hinein expandierst, dann verlierst du die Zugehörigkeit zu deiner Peer Group und zu den Generationen vor dir. Und die Angst, die Zugehörigkeit zu verlieren, löst eine Überlebensreaktion aus, die ganz normal ist, die können wir überwinden. Ja? Gay Hendricks, ein amerikanischer Psychologe, hat es beschrieben als ein Upper Limit, diese berühmte Glasdecke, an die wir immer stoßen. Und da kommt es jetzt drauf an, ignoriere ich diese Stacheln, gegen die ich da kurz stoße, weil ich expandiere? Oder gebe ich mich da rein, indem ich mich aktiv durch Worte und Gedanken herunterregle, indem ich sage, aber so gut bin ich doch gar nicht. Ich hatte einfach nur Glück. Nicht wissend, dass wenn ich das mache, es mich vielleicht bei den Leuten von früher wieder sympathisch macht, aber es meine eigene Gesundheit und mein Glücksempfinden extrem negativ beeinflusst.
Also bewegt man sich auch so in einem Zwiespalt oder in einer Hin- und Hergerissenheit zwischen wo komme ich her und wo will ich hin letztendlich?
Naja, das ist eigentlich ein altes menschliches Drama, ja. Wir haben das ja schon bei den alten Griechen, ja, da gibt es den Körper, der will, dass alles gleich bleibt, das Nervensystem, das will Sicherheit. Homöostasis, will, dass alles gleich bleibt. Wir sehen es am Blutdruck, wir sehen es am Puls etc., an den Hormonen. Wenn da was nicht stimmt, wird geregelt, damit es wieder auf einem Level ist. Die Sehnsucht nach Gleichheit und Sicherheit auf der einen Seite. Und dann haben wir aber unseren wachen Geist, der will expandieren. Ja, der will expandieren, der expandiert nervensystemwahrend, unsicher. Man expandiert nervensystemwahrend und im besten Falle schafft man immer so einen stufenweisen Fortschritt und kann so wachsen. Und wenn man aber sich dem Nervensystem, das ist nur gut mit uns meint, ja, das will uns schützen. Es will Zugehörigkeit erhalten, es will, dass wir sicher sind. Das sagt, das kannst du nicht, bleib so, wie du bist. Hilfe, Angst, neu. Könntest dich blamieren. Das schickt uns Gedanken, die uns herunterregeln. Wenn ich mich dem da reingebe, dann geht über den Weg der Neuroplastizität dieses Tor des Ich bin nicht gut genug auf und bleibt offen. Und dann werde ich immer wieder dort durchmarschieren bei jeder neuen Situation. Und das kann, dann streckt sich das über alle Lebensbereiche. Ja, dann habe ich das nicht nur beruflich, sondern auch als Mutter. Dann habe ich das nicht nur als Mutter, sondern auch als Tochter. Dann das wird immer größer. Ja, darum ist es so wichtig, da tatsächlich wachsam zu sein. Was denke ich über mich und glaube ich dem Ganzen ja oder nein?
Ja, du hast eben gesagt, das Bescheidenheitsdogma kann im Imposter enden. Würdest du genau das Weiterspinnen, also Weiterdenken, sagen, und Imposter kann auch immer im Burnout enden oder endet immer drin?
Ja. Und darum ist es auch für Unternehmen so wichtig, etwas dagegen zu unternehmen. Imposter behaftete MitarbeiterInnen sind sehr viel mehr Burnout gefährdet, weil die nie das Gefühl haben, sie haben etwas erreicht. Die können sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Die sind alle hochbegabt. Das sind sensationelle Mitarbeiter, weil die so fleißig sind. Aber die brennen aus, weil sie sich nie zurücklehnen können, weil sie nie das Gefühl haben, es ist genug. Und irgendwann werden die erschöpft sein.
Und weil sie sich auch nicht wertschätzen, ne? Also zwischen ich bin ausgebrannt beziehungsweise ich mache sehr viel und ich bin sehr erfolgreich, aber wenn ich diesen Erfolg nicht sehe und für mich nicht internalisieren kann, dann brennt mich das ja innerlich tatsächlich aus, ja, weil ich mich daran auch gar nicht erfreuen kann. Ich meine, ich kann ja Hochleistung bringen und weiter und weiter und weiter, aber wenn ich mich erfreuen kann, macht das mehr mit mir oder was anderes mit mir, als wenn ich mich nicht erfreuen kann. Ich glaube, das ist auch der Unterschied. Also im Innen, nicht im Außen. Ne? Im Außen
kann natürlich, es geht ja auch nicht darum, nicht viel zu leisten und zu arbeiten. Wir wissen alle, wenn wir gut aufgesetzt sind und im Reinen mit uns selbst, und wir wissen das gerade auch als Mütter, dann können wir Dinge leisten, das ist unglaublich. Aber das brennt uns nicht aus, das nährt uns. Mhm. Aber wenn wir diesen inneren Widerstand haben, gegen den wir ständig anschwimmen müssen, dann kann die Umwelt uns zuschütten. Dann können wir den liebevollsten Partner und den großzügigsten Chef oder die großzügigste Chefin haben. Wir werden diesen Support nicht spüren. Wir werden immer wieder nach Gründen suchen, warum wir nicht gut genug sind, anstatt nach Beweisen, dass wir genügen.
Führungsquickie.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Führungskräfte vor mir zu haben, gibt es für mich denn als Vorgesetzte eine Möglichkeit, das auch zu erkennen, dass jemand in diesem Imposterrat vielleicht stecken könnte? Also es ist ja von außen immer nur eine Vermutung logischerweise, aber äußert sich das in irgendeiner Form, dass man die Hand reichen könnte?
Ich denke, das ist nicht schwer zu festzustellen. Das ist wirklich nicht. Wie geht jemand mit Komplimenten um? Wie geht jemand mit Lob um? Wie geht jemand, wie reagiert jemand auf Beförderungen? So etwas spürt man. Ja, also die Vorgesetzten, mit denen ich im Kontakt komme und über Imposter spreche. Ich habe erst letzte Woche bei einer Hausbesichtigung tatsächlich mit einem Bauunternehmer geredet, der dann wirklich im breitesten Schwäbisch gesagt hat, oh ja, und dann ist ihm tatsächlich ein Kollege eingeführt, der hat das ganz eindeutig, hat dann zu mir gesagt, also die fallen uns schon auf, da können wir uns auch als Führungskräfte auf unsere Intuition verlassen.
Jetzt kommt Werbung. Ja, mentale Gesundheit am Arbeitsplatz, das ist immer ein Thema, was uns alle angeht. Aber die Frage ist doch, wie steht es um die Gesundheit in deinem Unternehmen? Mindful Place to Work hilft dir dabei, das herauszufinden. Und ich finde es grandios, weil du damit wirklich herausfinden kannst, und zwar auf eine ehrliche, nicht sozial erwünschte Art und Weise, wie die Mitarbeitenden tatsächlich im Moment in ihrer Gesundheit sich einschätzen. Denn mit den wissenschaftlich fundierten Fragebogen messen sie die 4 Schlüsselbereiche der mentalen Gesundheit. Und das machen sie natürlich individuell und präzise. Und was ist das Ergebnis? Das sind klare Einblicke, die die Arbeitsunfähigkeitstage senken und natürlich die Produktivität steigern. Und das mit einem Siegel, das das Engagement wirklich zeigt in deinem Unternehmen. Also werde auch du zu einem Mindful Place to Work. Denn ehrlicherweise, gesunde Mitarbeiter sind die beste Grundlage für Erfolg. Und wenn du mehr dazu wissen willst, gehe auf www.mindful-place-to-work.de oder ruf einfach an unter der 0152 982 530. Aber all das musst du dir gar nicht merken. Geh direkt in die Shownotes und schau rein. Klick drauf auf Mindful Place to Work und werde auch du wirklich fit in mentaler Gesundheit, was das Unternehmen angeht. Was mich nochmal interessiert, sind so 2 Fragen, die zusammenhängen. Das eine ist es vielleicht ein Thema, was die Gen Z gar nicht mehr so trifft, weil sie viel mehr von sich überzeugt sind oder auch ganz arg trifft, weil sie so sehr in den Medien aufwachsen, ja, wo ja immer alles schöner, besser ist. Ich habe gestern mit meiner Stieftochter, mit meiner 13-Jährigen ein Spiel gemacht zum Thema Mindful Media. Und dann eben auch dahingehend die Frage, können wir unseren Kindern das so beibringen? Also können wir unseren Kindern beibringen, auch anzunehmen, Komplimente anzunehmen, dass sie gut genug sind und dass sie gut sind in dem, was sie tun, dass sie das Imposter eben nicht ausbreiten oder nicht internalisieren?
Ja. Indem wir es vorleben. Mhm. Wie spreche ich von meinen Töchtern? Wie spreche ich über mich? Mhm. Es hat keinen Sinn, vor dem Spiegel zu stehen und Unzufriedenheit zu signalisieren oder zu sagen, das kann ich nicht oder das wird mir zu viel, um mich zu beklagen und dann zur eigenen Tochter zu sagen, jetzt sei doch endlich mal stolz auf dich. Vor allem geht es nicht als Befehl. Selbstliebe auf Befehl, sage ich immer, ist wie eine arrangierte Heirat. Das kann man nicht auf Knopfdruck sagen. Man muss es ausstrahlen. Und als Mutter kann man es nur vorleben. Wie gehe ich mit Misserfolgen um? Wie stolz bin ich? Worauf legen wir in der Familie den Fokus? Betrachten wir am Ende das, was gut gelaufen ist, oder betrachten wir am Ende des Tages das, was nicht gut gelaufen ist? Wie drama-addicted sind wir, etc.
Und das ist ganz spannend, weil ich auch hier wieder merke, dass meine Große tatsächlich ganz viel so auf so ein, was alles nicht so gut gelaufen ist, in sich selber drin ist. Da habe ich sicher große Anteile auch dran gehabt. Und sie hatte so ein 6-Minuten-Tagebuch für Kinder, wo sie jeden Tag aufschreibt, wofür sie dankbar ist. Und ich merke, das ist so schön zu beobachten, ich merke, dass sie für sich viel bewusster hat, wofür sie eigentlich dankbar ist. Ja? Und dann fragt sie, Mama, wofür bin ich denn heute dankbar? Gestern Fußball, ja, dass du halt so viele Tore gehalten hast. Und das ist, glaube ich, ganz gut, das zu lernen, also merke ich gerade so im Gespräch, ist, glaube ich, ganz gut, auch ihr das so rüberzubringen, immer zu sagen, Fokus, worüber bist du dankbar heute? Was ist dir gut gelungen heute auch?
Ja, also wir haben der Dankbarkeit viel zu verdanken und wir haben der positiven Psychologie zu verdanken, dass die Dankbarkeit als klinisches Tool inzwischen auch in den Therapien angekommen ist. Der Shit wirkt jetzt, ja, ganz hemdsärmlich gesagt. Und wir wissen alle, dass wenn ich zu jemandem sage, hör doch mal auf mit deinen Selbstzweifeln, das nicht hilft. Man kann das Imposter-Phänomen, wenn man die Aufmerksamkeit darauf legt, nicht auflösen. Auflösen funktioniert allgemein nicht in der Psychologie. Das ist ein Irrtum. Man kann Dinge nicht auflösen oder aus dem Leben werfen, weil dann die Aufmerksamkeit darauf ist, dann werden sie bleiben. Und das ist das Schöne an der Dankbarkeit, denn das, was einen belastet, lässt man außen vor. Das heißt, das Ich bin nicht gut genug denken. Man kann nicht von einem Ich bin nicht gut genug in ein Ich bin gut genug denken springen. Der Spalt ist zu groß. Aber man kann einen Umweg gehen. Was ist heute gut gelaufen? Und wenn es nur war, dass die Sonne schien. Was waren heute meine Erfolge? Nicht Erfolge, Misserfolge. Was waren heute meine Erfolge? Wofür bin ich dankbar? Wie möchte ich mich am Ende des Tages fühlen? Was will ich vom Leben oder im Job? Nicht, was will ich nicht? Ja, das sind so kleine Tricks, die einem helfen, dass Dinge, die einen stärken, Fahrt aufnehmen. Und dann ist es so, dass das, was man loswerden möchte, wie zum Beispiel die Selbstzweifel, irgendwann über die Klippe fallen, weil sie quasi verhungern. Ja, man muss sie quasi verhungern lassen durch zunehmend weniger Beachtung.
Das ist total spannend, weil ich würde es ganz gerne mal zusammenbringen mit Hannas Frage von vorhin. Denn auf der einen Seite scheint mir das Imposter-Syndrom ein wirklich ganz eigenes innerliches Thema zu sein. Erstmal. Und das ist egal, wo ich arbeite, was ich mache, sondern es ist ein sehr, sehr persönliches, sehr innerliches Thema. So, jetzt bin ich als Führungskraft und habe ja ganz viele verschiedene Menschen. Und da ist für mich die Frage, wie können wir im Unternehmen da auch vorbeugen, dass gerade, wenn es ja immer heißt, es sind viele Frauen mit dem Imposter-Syndrom, aber es ist ein sehr persönliches, ein sehr innerliches Thema mit Auflösen, sagst du, geht nicht, ja, aber mit zumindest Anerkennen, Wahrnehmen, Dankbarkeit. Aber wie können wir das matchen, Imposter und Unternehmenskultur?
Man kann vom Imposter zum Unternehmen durchaus eine Brücke schlagen. Und zwar anhand von Wertearbeit. Das Wichtige ist, sich auf positive Attribute zu konzentrieren. Ein Mitarbeiter, der kein Lob empfangen kann, wird es nicht spüren, wenn ich es ihm direkt ins Gesicht sage. Wenn aber jemand sich mit Werten verbindet und deren Qualität spürt, kann das positiv stärken, ohne dass man das Imposter-Phänomen direkt anspricht. Versteht ihr? Also, vielleicht muss man dazu kurz betonen oder kurz einführen, was eines der Gegenmittel, der Gegengifte gegen Imposter-Syndrom ist. Und zwar ist es herauszufinden, wer man wirklich ist von seinen Grundeigenschaften. Also wenn ich alle Selbstzweifel, wenn ich alles Gelernte, alle Erfahrungen, alle ich will mich klein machen Geschichten von mir abziehe, wer bin ich dann im Kern? Und da wird eine Person rauskommen, die durch und durch positiv ist, die wir alle in uns haben. Ja, und die Eigenschaften und Attribute hat, wie zum Beispiel Ehrlichkeit, Empathie, Wissbegierde, Neugierde, Offenheit, Klarheit, Vertrauen, Loyalität etc. Wenn ich diese Eigenschaft als Imposter, diese Eigenschaftsliste von mir festschreibe und damit arbeite, anstatt mit den Selbstzweifeln, wird mit der Zeit mein Selbstbewusstsein steigen. Und hier kann das Unternehmen mit ansetzen. Wenn das Unternehmen eine Wertearbeit hat, macht und sagt, was verkörpern wir als Unternehmen, dann werden da auch Werte auftauchen wie Loyalität, Expansion, Inspiration, Vertrauen, Sicherheit etc. Ja? Und dann kann man über diese Wertearbeit dem Mitarbeiter positive, verstärkende Impulse schicken, ohne es ihm direkt ins Gesicht sagen zu müssen. Versteht ihr? Also über die Arbeit mit positiven Attributen kann ich jemanden stärken, ohne dass ich direkt ansprechen muss, ich glaube, du hast kein Selbstbewusstsein.
Jetzt schaue ich mal eine ganz normale, reguläre Führungskraft an und frage mich natürlich, braucht es im Unternehmen sowas wie einen Wertecoach? Also jemanden, der wirklich im Unternehmen ist und diese Themen immer wieder nicht adressiert, sondern sehr, sehr nah dran ist an den Menschen. Weil wir reden ja schon davon, dass wir von sehr persönlichen Themen sprechen, sehr individuellen Themen sprechen. Und das kann ja auch nicht jeder. Also ich erlebe jetzt nicht jede Führungskraft, die Coaching-Eigenschaften hat, im Sinne von wirklich nachzufragen, ohne gleich, naja, in eine Wertung zu gehen.
Die Arbeit mit Werten und über einen Wertecoach, das wird dem Unternehmen nicht nur helfen, um eine Burnout-Rate oder eine Imposter-Rate klein zu halten. Das ist etwas, was ja wirklich zukunftsweisend ist. Denn natürlich ist auch für eine Führungskraft, die in der heutigen Gesellschaft lebt, es schwer, ein positives, vorwärtsgerichtetes Momentum zu erhalten. Wir leben einfach in einer Zeit, wo negatives Momentum hoffähiger ist als positives. Ja, und wir spüren das auch. Wir spüren das in der Wirtschaft, wir spüren das in der Entwicklungsfähigkeit, wir spüren das in der Innovation, wir spüren das in der Krankenrate. Und natürlich hilft es, nicht nur Menschen, sondern auch ein Unternehmen auf positive Attribute einzuschwören. Warum? Weil es das Stressrisiko senkt. Ja, wenn ich arbeite mit dem, was ich will, fühlt sich das besser an, als wenn ich mit dem arbeite, was ich nicht will. Weil ich dann gegen nichts ankämpfen muss. Es ist ganz einfach zu spüren, wenn ich sage, ich will weniger Stress, dann spüre ich was? Stress. Spüre ich dann die Abwesenheit von Stress oder die Anwesenheit von Stress? Ich spüre die Anwesenheit von Stress, obwohl ich ihn eigentlich nicht mehr haben will. Unser Nervensystem versteht keine Verneinung. Ja, das heißt, wenn ich jetzt ein Unternehmen betrachte als ein großes System, als eine Entität, dann hat es auch ein Nervensystem. Unsere Nervenzellen sind die Mitarbeiter und die muss ich einschwören auf positive Werte und Emotionen. Das wird jetzt nicht nur den Impostern helfen, sondern das wird dem ganzen Unternehmen eine Ausstrahlung geben, die ihm zugutekommt. Also Wertecoach, yes.
Um das kurz zu machen, Wertekurs hier. Sag mal, hast du eine Idee von einem Unternehmen oder von einem Leader, wo du sagst, das ist wirklich ein Vorbild, wenn es darum geht, eine gesunde Leistungskultur zu schaffen?
Da habe ich lange drüber nachgedacht und ich habe auch schon angefangen, meine Freunde darüber auszufragen. Und mir ist ein David Seitz von Link und Later, die Art und Weise, wie die Schönklinik zum Beispiel auch Qualitätsmanagement handelt, das sind jetzt Dinge aus meiner persönlichen Erfahrung. Ja. Den Superguru in Deutschland diesbezüglich kann ich euch nicht nennen.
Mhm. Was macht denn die Schönklinik besonders an der Stelle?
Die bietet eine sehr achtsame Supervision an. Es geht ja darum, nicht nur Mitarbeiter dann zu coachen, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und nicht nur umsatzorientiert, sondern es geht um so eine Wertearbeit und um so eine Qualität. Und ich weiß, dass die Supervision in der schönen Klinik sehr, sehr gut ist, ja, wo wirklich auch jeder Psychologe, jeder Coach und jeder Arzt Supervision bekommt und man diese Themen auch eins zu eins aufarbeiten kann. Gerade beim Imposter, wo für Männer die Anonymisierung so wichtig ist, das kannst du nicht in einem Gruppenseminar lösen. Da brauchst du jemanden an der Seite. Und es ist auch eine hochindividuelle Geschichte. Wo kommt es her? Wo hat jeder sein Upper Limit? Das ist nichts, was man verallgemeinern kann und es ist vor allem auch nichts, was meine Kollegen erzählen möchte.
Ja, vor allem erzählen möchte. Gell? Liebe Sigi, ich finde, da waren schon total, also für mich waren da unglaublich viele Sachen dabei. Für mich hat das Ganze nochmal sehr, sehr viel mehr Klarheit angenommen und auch so alle Fragen, die ich hatte, okay, wie kann man jetzt da reingehen, was kann man machen, hast du, ohne dass wir die Fragen gestellt haben, eigentlich für mich sehr, sehr gut schon beantwortet. Ich finde, es ist ein schöner Rundumschlag bisher schon geworden, zu sagen, okay, ich habe so das Gefühl, Imposter ist ein Thema für mich und okay, was sollte ich machen und was kann ich auch tun, wie viel wo kann ich mir Unterstützung holen, ja, letzten Endes. Auch das haben wir gehört. Jetzt stell dir mal vor, das ist noch so eine vorletzte Frage. Du könntest deinem jüngeren Ich, ja, das noch mitten im Imposter-Syndrom steckt, einen Satz mit auf den Weg gehen. Was würdest du sagen?
Ich würde sagen, glaub dir ja nicht alles, was du über dich selbst denkst.
Ich glaub nicht deinem Denker, ja, genau. Ja.
Highlight.
Ach, perfekt, Mensch, liebe Sigi, das ist sehr, sehr spannend gewesen. Wir haben ganz zum Schluss immer noch einen letzten Leitsatz, den wir gern von unseren Interviewgästinnen und Gästen hören. Was ist denn so dein Motto in deinem Leben?
Man kann sich den Weg ins Glück nicht erleiden.
Nicht erleiden? Ah, das ist ja auch spannend. Hab vielen, vielen Dank für das gute Interview.
Dankeschön.
Ich danke euch.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn euch die Episode gefallen hat, freuen wir uns selbstredend über einen Daumen hoch. Wir freuen uns natürlich über Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, alle Informationen findet ihr wie immer im Linktree.